Liebe Gemeinde, es geschah in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also das war das Jahrhundert, als man noch Briefe schrieb. Genauso wie Paulus im 1. Jahrhundert. Da bekamen wir von Zeit zu Zeit Post von einem guten Studienfreund, jeweils in einem rätselhaften Briefumschlag. Beim Adressaten stand jeweils ein unbekannter Mädchenname vorn drauf auf dem Briefumschlag, bei jedem Brief ein anderer mit Adresse, also zum Beispiel Katharina Friese, Bahnhofsstraße Münster oder Melanie Müller, Luthergasse Würzburg. Und dann war Name und Adresse jeweils durchgestrichen, dann mein Name hingeschrieben und Adresse und oben links immer derselbe Absender, Markus. Das war unser Studienfreund. Wir haben uns gefragt, warum macht er das? Warum diese geheimnisvolle Adresse und dann durchgestrichen unser Name? Sind wir mit diesem Brief wirklich gemeint? Wollte er den wirklich an uns schicken? Gilt das wirklich uns? Und dann haben wir den Brief geöffnet und gesehen, ja, das gilt uns, lieber Wolfgang, liebe Patricia. Später haben wir ihn dann mal gefragt, sag mal, warum schickst du uns immer diese komischen Briefumschläge mit den durchgestrichenen fremden Mädchennamen? Und es gab eine ganz einfache Antwort. Er studierte zu dem Zeitpunkt Mitte der 80er Jahre in Heidelberg und hatte seine Studentenbude in Leimen. Das war im Vorort von Heidelberg und ganz in der Nähe wohnte damals der Tennisprofi Boris Becker. Boris Becker hielt ständig Fanpost, vor allem von Mädchen. Die schickten ihm einen frankierten Briefumschlag, ganz klar, mit Adresse, weil sie hofften, Boris würde dann ein Autogramm reinlegen und das zurückschicken. Aber das war Boris zu viel Arbeit und darum wanderten solche frankierten Briefumschläge regelmäßig in den Müllcontainer. Natürlich waren die Marken nicht abgestempelt. Und unser sparsamer Studienfreund hat das eines Tages entdeckt. Hier in diesem Müllcontainer finde ich regelmäßig unabgestempelte Briefmarken. Ist ganz genial, sogar mit Umschlag. Also wenn Boris mal wieder eine Ladung auf den Müll geworfen hat, holte Markus die frankierten Briefumschläge wieder heraus. Und wenn er dann an uns seine Freunde schrieb, hat er einfach den Namen des jeweiligen Bäcker-Fans durchgestrichen und unseren Namen draufgeschrieben und ab ging die Post im wahrsten Sinne des Wortes. Er musste nie mehr Briefmarken kaufen. Aber wir fragten uns bei jedem Brief erstmal, ist der wirklich an uns? Ist er wirklich an uns? Sind mit diesem Brief wirklich wir gemeint? Wollte er den an uns schicken? Gilt das uns? Und wenn wir dann den Absender sahen, ja, Markus, dann wussten wir Bescheid. Und genau diese Frage stellen sich heute viele Christen, wenn sie den Römerbrief des Paulus lesen. Ist der wirklich an mich geschrieben? Bin ich wirklich gemeint? Gilt das wirklich mir? So viel theologisches Gedankengut. Diese Frage werden sich auch manche Christen in Rom gestellt haben. Reicht es nicht, wenn unsere Gemeindeleiter den Römerbrief lesen? Uns dann so ein bisschen erzählen? Rom war schließlich keine theologische Akademie. Rom war kein abgeschiedenes Studentenstädtchen wie Wittenberg. In Rom pulsierte das weltliche Leben. Rom war eine der großen Weltstädte, eine echte Metropole. Man nimmt an, dass Rom zu der Zeit mehr als 1 Million Einwohner schon hatte. Wirtschaft, Militär, Juristerei, Verwaltung, Kultur, alles da. Für viele auch der tägliche Kampf ums Überleben. Manche mussten als Sklaven durchkommen, auch von den Christen. Das war schwer genug. Und dann bekommen sie diesen komplexen Römerbrief, 16 Kapitel. Soll ich mich damit befassen? Ist der für mich? Auf diese Frage fand man dann schnell eine Antwort. Denn schon auf dem Briefumschlag, und wir haben ja gesagt, die ersten 7 Verse sind so etwas wie der Briefumschlag, hatte Paulus unmissverständlich draufgeschrieben, für wen diese Epistel gedacht war. Und Sie können das auch nachlesen. Sie haben den Text, die ersten 7 Verse vor sich. Ich möchte auch dazu einladen, ruhig auch die Bibel mitzubringen, dann kann man immer noch mal besser auch andere Stellen vergleichen, aber hier haben wir den Text schon mal. Da schreibt Paulus was in Vers 7? An alle. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, also an alle Christen. Studiert das mit euren Leuten, sagt er, an alle Christen. Und deswegen ist unser Thema heute Morgen Gottes Post an alle. Gottes Post an alle, nicht nur an ein paar Spezialisten. Und damit ist auch für uns in Hannover die Aufgabe klar, der Römerbrief geht alle an. Also wenn Beamte und Sklaven und Hausfrauen und Fabrikarbeiter in Rom den Römerbrief studieren sollten, dann auch Beamte und Rentner und Hausfrauen und Schüler und Informatiker in Hannover. Heute wollen wir die Verse 5 bis 7 in diesem Sinne vornehmen. In Vers 1 hatte Paulus sich ja persönlich vorgestellt als Sklave Jesu Christi, als berufener Apostel, als ausgesondert für das Evangelium. Und in Vers 2 bis 4 hatte er dann sein Herzensanliegen kurz zusammengefasst. Das Evangelium Gottes und der Kern des Evangeliums Gottes ist Jesus. Wer ist Jesus? Und heute in Vers 5 zeigt Paulus uns zunächst seinen Auftrag. Und dann ab Vers 6 dreht er den Scheinwerfer und redet mit uns über die Empfänger des Briefes, also über uns. Er zeigt den Römern und den Hannoveranern ihren Platz in dieser Situation. Und so wollen wir das jetzt lesen. Noch einmal die ersten 7 Verse im Zusammenhang, so wie Sie das auch dort vor sich haben. Paulus, Knecht Jesu Christi, ich lese es nach der Schlachterübersetzung 2000. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann Vers 5, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Student, der zurzeit in Israel ist, der schrieb mir vor wenigen Tagen, ich freue mich auf die Römerreihe und ich habe bereits ihren Rat versucht, in die Tat umzusetzen und mich ans Auswendiglernen bis Vers 7 gewagt, also bis zu diesem Punkt. Und dann fügt er noch einen Wunsch hinzu. Mein kleiner Wunsch wäre, dass pro Predigt 7 Verse behandelt werden. Man kann dann so von Sonntag zu Sonntag eben pro Tag einen Vers lernen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber diesen Wunsch werden wir dem Daniel, Gruß nach Haifa, so leider nicht ganz erfüllen können. Aber nächsten Sonntag ist immerhin geplant Vers 8 bis 15. Das können Sie schon mal vorab studieren, Vers 8 bis 15, wenn der Herr das schenkt, dass wir dann so weit kommen. Heute setzen wir nochmal bei Vers 5 an, nach diesem Einschub 2 bis 4, wo Paulus über Jesus geredet hat. Und nun sagt er, durch ihn, also durch Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir empfangen Gnade und Aposteldienst zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Also wer sind wir? Das ist Paulus und die Apostel. Er spricht hier für sich und für seine Kollegen. Und Gnade und Aposteldienst ist ganz eng zusammengenommen. Das heißt, der Aposteldienst, den wir durch Gottes Gnade wahrnehmen können. Mein Apostelamt habe ich durch Gottes Gnade empfangen. Ich habe es nicht verdient wegen meiner Fähigkeiten. Ich habe es nicht selber an mich gerissen, sondern ich habe es von Jesus anvertraut bekommen. Empfangen, sagt Paulus. Andernfalls hätte Paulus das auch nicht durchgehalten, wenn er diesen Dienst nicht empfangen hätte. Dann hätte er diesen Kampf nicht durchgehalten, dann hätte er diese Geduld nicht durchgehalten. Wir hatten ja schon gesehen, das Apostelamt bedeutete besondere Last, besondere Verantwortung, besondere Kämpfe. Die Apostel hatten die Verantwortung dafür, die schriftliche Offenbarung Gottes abzuschließen. Sie hatten die Verantwortung dafür, das Fundament der jungen Gemeinden zu legen. Sie waren schwer angegriffen. Sie standen immer im Licht der Öffentlichkeit. Sie waren auch gefährdet durch die äußere Gegnerschaft gegen die Gemeinde. Empfangen, sagt Paulus. Wir haben diesen Dienst empfangen. Und grundsätzlich, so besonders der Dienst der Apostel auch ist, grundsätzlich gilt das für jeden Dienst, für jede Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Wir können sie uns nicht aussuchen, nicht selbst aussuchen, nach dem Motto, ich mache das jetzt mal. Sondern wir können diesen Dienst nur, wie Paulus schreibt, empfangen. In der Gemeinde Jesu kann sich niemand selbst beauftragen. So symbolisch kann man sagen, es kann sich niemand selbst die Hände auflegen. Sondern wir werden von Jesus beauftragt. Wir empfangen unseren Dienst aus seinen Händen. In der Anfangsphase der Gemeinde hat Jesus das durch die Apostel gewirkt. Zum Beispiel, wenn wir an den Gemeindeaufbau auf Kreta etwa denken, da hat Paulus an Titus geschrieben. Nur noch mal zur Erinnerung, Titus 1, Vers 5, da hat Paulus an Titus geschrieben, deshalb ließ ich dich in Kreta, dich Titus, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Und dann kommen die Kriterien, die Maßstäbe, nach denen die Ältesten dort eingesetzt werden sollen. Also Paulus beauftragt den Titus, nach bestimmten Kriterien Älteste einzusetzen, die dann ihrerseits wieder weitere Mitarbeiter berufen. Das ist das Prinzip. Und jeder empfängt seinen Dienst. Und von daher hat sich in der Gemeinde Jesu diese Praxis herausgebildet, dass Mitarbeiter von der Gemeindeleitung berufen und eingesetzt werden. So wie wir das auch heute getan haben. Und das haben wir dann auch in unsere Gemeindeordnung so übernommen. Da steht unter Punkt 3.3, Mitarbeiter der Gemeinde werden durch die Gemeindeleitung berufen. Das ist dieses Prinzip. Und damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich jemand freiwillig meldet und anbietet. Neulich sagte ein junges Ehepaar, wir können uns vorstellen, die und die Aufgabe zu übernehmen. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut drüber und gesagt, ja, da wollen wir drauf zugehen. Also Eigeninitiative ist hoch willkommen, aber die Einsetzung und die Beauftragung erfolgt durch die Gemeinde. Und in deren Auftrag durch die Gemeindeleitung, die dann auch die letzte Verantwortung für diesen Dienst trägt. Unseren Dienst, den wir in der Gemeinde Jesu tun, haben wir empfangen. Und wenn es richtig läuft, haben wir ihn von Jesus selbst empfangen, der sich dieser Strukturen in seiner Gemeinde bedient. Das gilt angefangen vom Apostel bis zum jüngsten Mitarbeiter im Kindergottesdienst oder im Musikteam. Oder an welcher Stelle auch immer. Wir haben unseren Dienst empfangen. Wir können uns unseren Dienst weder eigenmächtig nehmen, noch dürfen wir ihn eigenmächtig wegwerfen. Wir haben ihn empfangen. Und darum sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, Herr, wo willst du mich haben? Was ist dein Platz für mich? Wo soll ich dir zurzeit am besten dienen? Welchen Dienst willst du mir geben? Wir haben empfangen, sagt Paulus, durch Gottes Gnade diesen Dienst, das Apostelamt. Für Paulus war dieser Dienst klar. Und er beschreibt ihn dann hier in Vers 5 mit nur wenigen Worten, aber diese wenigen Worte, die haben es wirklich in sich. Und diesen Vers 5 können wir überschreiben mit dem Motto, ein umfassender Auftrag, ein umfassender Auftrag. Vers 5. Warum umfassend? Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Umfassend. Unter allen Heiden. Keine Einschränkung. Luther übersetzt so, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Umfassender Auftrag. Der Anspruch unseres Herrn kennt keine Grenzen. Alle sollen zum Glauben an Jesus kommen. Alle sollen eingeladen werden, weil alle ihn brauchen, weil alle ohne ihn auf ewig verloren gehen und in der Hölle enden. Und wir müssen sehen, die Perspektive der Gemeinde Jesu war von Anfang an das Gegenteil von provinziell, von Anfang an das Gegenteil von engstirnig. Paulus sitzt dort in Korinth, eine der Kernstädte Griechenlands. Paulus ist ja in die Städte gegangen mit Vorliebe und damit von den Städten dann das Evangelium ausgreifen konnte ins Umfeld, von der Stadt ins Land. Das war so das Prinzip von Paulus eher. Und Paulus ist kurz davor, von Korinth nach Jerusalem zu reisen, um die Gemeinde in dieser Metropole zu unterstützen. Und er schreibt einen Brief in die andere Richtung, nach Westen, in die Weltstadt Rom, um die in ihrem Dienst zu unterstützen und selbst von ihnen unterstützt zu werden. Und von Rom soll es ja weitergehen. Die Perspektive führt ja weiter gen Westen, bis nach Spanien. Das ist das totale Gegenstück von Provinzialität. Diese weltweite Perspektive hat die Gemeinde Jesu gehabt, Jahrhunderte bevor man von Globalisierung geredet hat. Da reden die Christen von Weltmission, von der Globalisierung des Reiches Gottes. Und Jesus? Jesus hat uns diese Größenordnung vorgegeben. Was hat er gesagt nach der Auferstehung? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, da steht dieses Wort, alle Völker. Und lehret sie halten alles, was ich euch gegeben und gesagt habe. Also, das ist ein umfassender Auftrag zum Glaubensgehorsam unter allen Heiden. Und das Wort, was da steht, kann man auch übersetzen eigentlich wörtlich mit alle Nationen, ta etne. Und das schließt die Juden mit ein. Paulus ist ja immer auch zu den Juden gegangen. Sogar in der Regel erst in die Synagoge, wenn er in eine Stadt kam. Und wenn ihn da rausgeschmissen haben, dann weiter auf den Marktplatz zu den Heiden. Ein umfassender Auftrag. Ein umfassender Auftrag unter allen Völkern, unter allen Heiden. Aber wie umfassend, das wird noch deutlicher, wenn wir sehen, wozu Paulus jeden Menschen einladen und auffordern will. Nämlich zum Glaubensgehorsam. Jetzt müssen wir uns dieses Wort auch genauer anschauen. In der Luther-Übersetzung heißt es, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Das müssen wir genau verstehen. Der Begriff ist Paulus so wichtig, dass er ihn im vorletzten Vers des Römerbriefs nochmal verwendet. In Römer 16, Vers 26. Aufzurichten den Gehorsam des Glaubens. Warum? Warum sagt Paulus nicht einfach nur Glauben? Das ist doch gerade die Botschaft des Römerbriefes. Sola fide, allein der Glaube rettet. Darum wurde ja der Römerbrief zum Startschuss für die Reformation. Allein der Glaube. Gegen die Werkgerechtigkeit der katholischen Lehre. Warum hier Gehorsam des Glaubens? Will Paulus da noch eine weitere Bedingung hinzufügen? Ist Gehorsam des Glaubens etwas anderes als allein der Glaube? Nein, keineswegs. Sondern mit diesem Wort Glaubensgehorsam beschreibt Paulus das Wesen des Glaubens. Beschreibt Paulus die Art dieses Glaubens. Wie man echten Glauben verstehen soll. Das ist Glaubensgehorsam. Paulus will von vornherein Missverständnisse über den Glauben ausschließen, dass der Glaube zu harmlos verstanden wird, so nach dem Motto, Glaube ist ja, ich glaube das mal, dass Jesus für Sünder gestorben ist. So eine allgemeine Zustimmung zu einer Wahrheit, das gehört natürlich dazu. Ich muss einer Wahrheit, die Gott mir offenbart, zustimmen, sonst kann ich nicht dran glauben. Aber der Glaube ist mehr. Das ist nicht nur, dass ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus für Sünder gestorben ist, das auch. Aber Glaube bedeutet, dass ich aufgrund dieser Wahrheit mein Leben persönlich an diesen Jesus binde. Dass ich sage, ja, ich glaube dir, dass du das für mich getan hast, dass ich das brauche, dass ich von deiner Vergebung, Jesus, lebe und mein Leben soll dir gehören für Zeit und Ewigkeit. Das ist Glaube. Und das beschreibt Paulus hier mit dem Begriff Glaubensgehorsam. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier zweimal Herr steht für Jesus? In Vers 4 und in Vers 7, Jesus Christus, unseren Herrn. Und in Vers 7 nochmal am Ende, den Herrn Jesus Christus. Herr, an den glaube ich. 700 Mal etwa, vielleicht sogar etwas mehr, wird im Neuen Testament Jesus Herr genannt. 700 Mal, Kyrios ist das griechische Wort. Das ist der Titel für den Gottessohn. Das ist der souveräne Herrscher, der Herr. Ist unser Herr, sagt Paulus in Vers 4c, die wir Christen sind, Christus unseren Herrn und er ist mein Herr, dein Herr. Und das gilt von Anfang an. Entweder ich habe ihn, dann habe ich ihn als Herrn, oder ich habe ihn nicht als Herrn, dann habe ich ihn nicht, den ganzen Jesus. Ja, wie werde ich denn Christ, wenn man das mit einem Bild sagen kann? Christ werde ich dadurch, dass ich Jesus in mein Lebenshaus einlasse. Und wenn Jesus in mein Lebenshaus kommt, dann kommt er als der er ist. Nämlich als der Retter und als der Herr, als der König. Er kommt nur ungeteilt. Er kommt als der eine Jesus. Einen anderen Jesus gibt es nicht. Es gibt nur Jesus, den Gottessohn, den Retter, den Herrn. Und Jesus hat von sich gesagt, dass er der Retter ist. Und Glauben heißt, ich habe persönliches Vertrauen zu Jesus, dass er mich von meiner Sünde rettet. Ich bitte ihn darum. Und Jesus hat genauso gesagt, dass er der Herr ist. der Kyrios, der König. Und Glauben heißt, ich unterwerfe mich Jesus als meinem König. Ich unterwerfe mich Jesus als meinem König. Ich beuge mich vor ihm. Es ist der eine Herr. Und wenn ich zu Jesus als meinem Retter komme, dann komme ich also automatisch auch zu ihm als meinem Herrn. Das ist Glaubensgehorsam. Und das schließt die Bereitschaft ein, dass ich ihm ganz diene, dass ich ihm ganz gehorche. Dass ich ganze Sache mache mit ihm. Das heißt nicht, dass ich das immer vollkommen schaffe. Ich weiß, wie viel ich meinem König noch schuldig bleibe. Und das macht mich traurig. Wie viel ich meinem König oftmals schuldig bleibe. Das macht mich traurig. Aber es ist die Grundhaltung. Jesus, du bist mein Herr und ich möchte dir dienen. Ich möchte treuer werden in meiner Hingabe an dich. Verstehen Sie, diese Bindung an Jesus, das ist nicht eine zusätzliche Bedingung, die noch zusätzlich zum Glauben draufgepackt werden muss. Sondern diese Bindung an Jesus ist die Herzenseinstellung des Glaubens. Die Bindung an Jesus ist die Herzenseinstellung des Glaubens. Das meint Glaubensgehorsam. Dass ich mein angemaßtes Selbstbestimmungsrecht bewusst aufgebe, auch wenn Luther gesagt hat, das Biest kann schwimmen. Der alte Adam muss ständig neu ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Dass ich mein dickes Ich in den Tod gebe und sage, Jesus, du sollst bestimmen. Du sollst König sein. Dass ich mein Eigentumsrecht an Jesus abtrete. Das ist Glaubensgehorsam. Das ist Glaube. Das ist allein der Glaube. Und das meint Paulus hier. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes dieses Lied singen. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Und das bedeutet nicht einfach, dass wir dem Vorbild Jesu nacheifern. Das können viele andere auch versuchen, dass wir dem Vorbild Jesu nacheifern. Nein, es meint viel radikaler, dass wir ihm das Steuer unseres Lebens in die Hand geben. Das bedeutet Glaubensgehorsam, dass wir sagen, Jesus, du sollst bestimmen. Und Jesus, werde du stärker als mein eigener Egoismus. Jesus, werde du immer wieder stärker als meine eigene Trägheit, als mein eigener Kampf um mein Selbstbestimmungsrecht. Herr, werde mir einfach zu stark. Und jetzt verstehen wir noch besser, warum Paulus sich ja zuallererst was genannt hat. Doulos, Sklave Jesu Christi. Damit wollte er sagen, bevor ich den Römerbrief anfange, bevor ich irgendwas anderes sage, steht das am Anfang. Mein Leben soll ihm gehören. Glaubensgehorsam, das ist die Herzenshaltung des Glaubens. Nicht irgendwas Zusätzliches. Das ist die Herzenshaltung des Glaubens. Und das Gegenstück zu Gehorsam ist was? Rebellion. Rebellion. Und das ist die Haltung des natürlichen Menschen gegenüber Gott. Er will sich nicht beugen. Er will Jesus nicht als fremden König anerkennen. Und Glaubensgehorsam bedeutet, dass ich meine Rebellion gegen Gott aufgebe. Dass ich meinen Widerstand gegen Gottes Willen als Schuld erkenne. Dass ich mein dickes, fettes Ich ihm schenke und sage, Herr, bestimme du und regiere du. Und wenn ich morgen früh wieder anfangen will, an meinem Ich herumzupäppeln, dann hilf mir doch bitte. Und erbarm dich über mein krankes Ego und schenke mir echte Demut. Paulus sagt, das ist ein umfassender Auftrag, alle Nationen zum Glaubensgehorsam aufzufordern und einzuladen. Ein umfassender Auftrag. Aber es geht noch weiter, der Auftrag ist noch umfassender. Wozu nämlich? Was ist das übergeordnete Ziel? Ich habe Ihnen ja gesagt, der Vers hat es in sich. Wie geht es weiter? Empfangen zum Glaubensgehorsam für seinen Namen. Für seinen Namen. Das gehört auch noch dazu. Zu seiner Ehre heißt das. Darum geht es letztlich, dass Jesus geehrt wird. Das ist das wichtigste Ziel aller Evangelisation. Der Name steht für die Person selbst, die sich in diesem Namen offenbart. Und darum hat ja Petrus auch in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gesagt, in keinem anderen Namen werden wir gerettet, als nur in dem Namen Jesu. Und damit meinte er, keine andere Person kann uns retten, als die Person, die sich uns unter dem Namen Jesus offenbart hat, unser Herr. Und genauso meint es Paulus hier, wir wollen alle Völker zum Glauben einladen, auffordern, aufrufen für seinen Namen. Zur Ehre seines Namens heißt das. Das steht im Griechischen Hyper. Und Hyper mit Genitiv, das ist die Konstruktion hier, bedeutet zum Vorteil von, um jemandes Willen. Und darum geht's hier. Zum Vorteil von Jesus sollen wir die Völker zum Glaubensgehorsam einladen. Hyper mit Genitiv. Um Jesu willen. Das ist das größte Ziel, ihr Lieben. Das ist das umfassende Ziel dieses umfassenden Auftrags, dass Jesus in der ganzen Welt geehrt, dass Jesus und sein hoher Name in der ganzen Welt angebetet wird. Und so hat es Paulus ja da auch an anderer Stelle geschrieben, zum Beispiel im Philipperbrief. Da hat er das doch in diesen berühmten Versen ausgedrückt, dass im Namen Jesu sich beugen sollen die Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen einmal bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und darum sollen wir Menschen in seine Nachfolge rufen, für seinen Namen, dass Jesus geehrt wird, dass er groß wird, dass sein Reich sich ausbreitet, dass Menschen nicht in die Hölle kommen. Aber das größte Ziel über allem ist, dass Jesus dafür die Ehre erhält. Ein wahrlich umfassender Auftrag. Alle Völker zum Glaubensgehorsam rufen, zum Vorteil für seinen Namen. Hyper mit Genitiv, um Jesu willen. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wofür lebst du? Neulich bekam ich einen Brief von einem Mann, der lebt schon viele, viele Jahre als Christ. Der versteht sich als evangelikaler Christ. Er wollte mal so einen persönlichen Update machen. So berichtete, was ihm gerade wichtig war in diesem Brief. Was da beruflich alles läuft, wie die Planungen für das nächste halbe Jahr sind, wie es familiär weitergeht. Und was er mit keiner Silbe erwähnte, war das Reich Gottes, war das Evangelium, war die Ehre des Namens Jesu. Es spielte einfach keine Rolle. Es kam nicht vor in diesem Update. Vielleicht war es nur ein Zufall. Aber mich hat dieser Brief traurig gemacht und ich habe gefragt, mich im Stillen, wofür lebst du? Wie stellst du deine Lebensperspektive dar? Bestimmt bestanden auch in Rom manche Gemeindeglieder in der Gefahr, diese Perspektive aus dem Blick zu verlieren, wie dieser Mann, der mir da den Brief schrieb. Und nun konnte man natürlich zurückfragen, warum ist das nicht Apostelsache? Steht doch hier, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam, sollen doch die Apostel machen. Ist ja deren Job. Aber schauen wir, was Paulus dann macht. In dem Moment dreht er den Scheinwerfer plötzlich in unsere Richtung. Vers 6. Ab Vers 6 redet er mit den Römern über die Römer und mit den Hannoveranern über die Hannoveraner. Und er sagt weiter, unter denen auch ihr seid, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Unter welchen sind wir? Ja, zunächst mal unter den Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Sind wir auch. Zumindest diejenigen von uns, die Jesus als ihrem Herrn nachfolgen. Und Paulus sagt, bei euch hat es doch schon geklappt. Es geht doch, ihr seid doch der ermutigende Beweis dafür, dass Jesus sein Reich auch unter Heiden ausbreitet. Ihr seid der Beweis. Unter denen auch ihr seid. Berufene Jesu Christi, ihr. Ihr seid der Beweis, dass auch Heiden in den Himmel kommen können durch den Glaubensgehorsam. Denn ihr seid berufene Jesu Christi. Und hier benutzt, schauen Sie genau hin, hier benutzt Paulus für die Römer Christen das gleiche Wort wie für sich in Vers 1, berufen. Dort in Vers 1 nennt er sich berufener Apostel. Und hier in Vers 6 nennt er die Römer und uns berufene Jesu Christi. Das gleiche Wort. Nur, dass wir eben keine Apostel sind. Aber wenn Paulus in seinen Briefen, bei Paulus ist das ganz besonders markant, das Wort berufen, Jesus hat uns berufen verwendet, dann meint er damit immer etwas ganz Besonderes. Dann meint er damit einen Machtakt Jesu. Das meint Paulus damit immer. Und die Theologen haben dafür alle möglichen Begriffe gefunden. Im Englischen nennen sie das effectual call, ein effektiver Ruf, ein wirksamer Ruf. Wenn Paulus berufen sagt, dann ist das mehr als gerufen. Dann ist das mehr als Jesus hat dich gerufen und sehen wir mal zu, wie du darauf antwortest. Sondern berufen ist ein Machtwort Jesu, ein Machtakt. Er hat nach dir gegriffen. Er hat dich für sich vereinnahmt. Er hat dir das Herz geöffnet. Er hat dich zu sich gezogen. Er hat dich effektiv berufen. Und du bist der Beweis dafür, dass Gott auch Heiden in seine Familie hineinholt. Ihr seid der Beweis dafür. Und darum seid ihr als Familienmitglieder, sagt Paulus, jetzt auch beteiligt an diesem umfassenden Auftrag. Ihr seid beteiligt an diesem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, Vers 7. Ihr sollt mir helfen. Und deswegen richtet sich dieser Brief auch an euch alle. Ihr sollt mittun. Und deshalb bitte ich euch alle, mir bei diesem Auftrag beizustehen. Und das kommt ja dann auch am Ende in Kapitel 15, Vers 24, dass er sagt, bitte, bitte arbeitet mit, bitte helft mir mit. Kapitel 15, 24, da sagt er, wenn ich nach Spanien reisen werde, ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, sodass ich mich zuvor an euch erquicke, dass ich durch euch gestärkt, durch euch ermutigt werde. Helft mit und betet mit. Und das sagt er in Vers 30 nochmal, ich ermahne euch aber, liebe Brüder. Und wenn Paulus Brüder sagt, sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Das ist inklusiv und nicht exklusiv. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Und dann in Vers 33 sagt er wieder, der Frieden Gottes sei mit euch allen, alle. Ihr seid alle dabei, ihr seid alle gefragt. Ihr seid alle gerufen. Und das ist auch kein Problem, denn ihr alle habt, sofern ihr zu Jesus gehört, eine umfassende Ausrüstung bekommen, ihr alle. Und das wollen wir uns zum Schluss noch angucken. Also Vers 5 beschreibt den umfassenden Auftrag und Vers 7, wenn Sie mitschreiben, beschreibt die umfassende Ausrüstung. Vers 7, die umfassende Ausrüstung, die müssen wir uns jetzt zum Schluss noch kurz angucken. Und hier finden wir etliche Stichworte wieder, die Paulus dann später im Rahmen des Briefes weiter erläutern wird. Die umfassende Ausrüstung. Was steht am Anfang der Ausrüstung? Ach, das ist so schön. Paulus sagt, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Sind Sie darüber gestolpert, als wir es vorher gelesen haben? Wir sind Geliebte Gottes. Und die Liebe Gottes zu denen, die an ihn glauben, ist nochmal eine ganz spezielle Liebe. Nochmal ganz anders als Gottes Liebe zur ganzen Welt. Gott liebt ja auch die ganze Welt. Gott liebt ja auch die verlorene Welt. Und ruft sie zu Jesus. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Gott liebt ja auch die verlorene Welt. Aber diese spezielle Liebe Gottes zu denen, die ihm gehören, Geliebte Gottes, sagt Paulus. Eine umfassende Ausrüstung. Und das hat er ja im Neuen Testament dann immer wieder betont. Dieser Vers in Epheser 2, der ist Ihnen bestimmt schon mal aufgefallen. In Epheser 2, wo Paulus beschreibt, wie Gott den in Sünde toten Menschen dann zu sich ruft. Und dann sagt in Epheser 2, Vers 4, aber Gott, obwohl wir tot waren in Sünden, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren in Sünden, lebendig gemacht mit Christus. Wir sind Geliebte Gottes. Und auch hier im Römerbrief beschreibt Paulus das ja dann weiter. Da sagt er in Römer 5, Vers 8, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch bewiesen hat, dass Christus für uns gestorben ist. Und in Römer 5, Vers 5 sagt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Gott hat seine Liebe ausgegossen in dein Herz. Du bist ein Geliebter Gottes. Und dann kommt natürlich, oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir das auslegen werden, dieses große Kapitel 8. Über die Liebe Gottes. Dieses hohe Lied der Liebe, wo Paulus dann in Römer 8, Vers 35 jubelt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann sagt er nichts. Und dann zählt er das alles auf: Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert oder Gefahr. Nichts. Und dann sagt er, in Vers 39, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus ist, unserem Herrn. Geliebte Gottes. Und schaut, Gottes Liebe ist so stark, dass er uns in ein Verhältnis zu sich hineinzieht, wie es zwischen einem Vater und einem Kind besteht. Das zeigt Paulus uns auch in Römer 8. Da sagt er, wir bekommen einen Geist der Kindschaft, dass wir Papa zu Gott rufen können. Aber lieber Vater, ein Geist des Kindes, mit dem du dich an Gott wenden kannst. Wir sind Geliebte Gottes. Und der Apostel Johannes hat das dann aufgenommen. Und er hat das in seinem ersten Brief geschrieben. 1. Johannes 3, seht, welch eine große Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Das ist nicht nur eine anrührende Metapher, das ist nicht nur ein tröstliches Gleichnis, wir nennen uns nicht so und wir sind es auch, schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget. Du bist geliebt. Gott schenkt dir sein Herz. Gott macht dich zu seinem Kind durch Jesus. Du bist geliebt. Geliebte Gottes. Und bedenken Sie, wem das gesagt wird. Das wird Leuten gesagt, die vor kurzem noch unter diesem Urteil standen, das Paulus dann ab Kapitel 1, Vers 18, da werden wir ja bald hinkommen, entfaltet. Vor kurzem standen auch die Römer noch unter diesem Urteil, das Paulus der gesamten Menschheit im Namen Gottes ausrichtet, nämlich unter Gottes Zorn, der vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen waltet. Und jetzt geliebt. Jetzt gilt den Leuten, die noch vor wenigen Monaten vielleicht unter dem Zorn Gottes standen, vielleicht vor wenigen Tagen, vielleicht hatte mancher sich erst vorgestern bekehrt, gesagt, du wirst geliebt. So viel Macht hat der Glaube. Nein, so viel Macht hat Jesus. Und dann geht unsere umfassende Ausrüstung aber noch weiter. Und das wollen wir jetzt schnell zum Ende führen. Wir sind nicht nur Geliebte, wir sind Berufene. Das steht dann hier auch wieder, dieses schwere Wort. Wir sind Berufene. Jesus hat ein Machtwort über uns gesprochen. Er hat gesagt, der gehört zu mir und der bleibt bei mir und den lasse ich nicht mehr los. Wir sind Berufene. Und über diese Berufenen wird Paulus später auch in Römer 8, Vers 28 schreiben, die er ausersehen hat, die hat er auch berufen und die hat er auch vollendet. Und Paulus sagt, die hat er vollendet, obwohl das in der Zukunft liegt. Aber Paulus sagt, das wird so sicher geschehen, dass ich jetzt schon sagen kann, den Karl Müller, den hat er schon vollendet. Der ist zwar erst 35, der lebt hier noch und der hat noch mit manchen Sünden zu kämpfen, aber den hat er schon vollendet, weil er den berufen hat. Und weil der zu ihm gehört und weil Jesus den nicht mehr loslässt. Eine umfassende Ausrüstung. Wer in dieser Weise von Jesus berufen hat, den lässt er nicht mehr los. Und das gibt uns ganz großen Mut und einen freien Rücken, um uns für Jesus einzusetzen. Und dann ein letztes gehört zu dieser umfassenden Ausrüstung. Wir sind nicht nur Geliebte und Berufene, weil es das Letzte, was Paulus hier schreibt, wir sind Heilige. Wir sind Heilige. Das Wort hat eine ähnliche Bedeutung wie ausgesondert in Vers 1, wo Paulus von sich sagt, ich bin ausgesondert für das Evangelium. So ähnlich bedeutet Heilige, so etwas Ähnliches, abgesondert und herausgenommen, beiseite genommen für eine ganz wichtige Sache, beiseite genommen für Jesus. Und dabei hatte Paulus bestimmt 3. Mose 20 im Hinterkopf. 3. Mose 20, den Vers sollten Sie sich aufschreiben und zu Hause nochmal nachlesen. Wo Gott zu seinem Volk sagt, 3. Mose 20, Vers 26, ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin der Herr heilig. Ich bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir gehört. Das bedeutet heilig. Du bist heilig, du gehörst Jesus. Damit ihr mir gehört, ich habe euch abgesondert. Das steckt dahinter. Und so sagt Paulus auch den Römern, ihr seid Heilige. Jesus hat euch für sich herausgenommen, er hat euch beiseite genommen, er hat euch beschlagnahmt, damit ihr jetzt ganz zu ihm gehört. Ihr seid Heilige. Und darum wird Paulus auch in seinen anderen Briefen die Christen immer wie bezeichnen, als Heilige. Als Beschlagnahmte, als Vereinnahmte von Jesus. Philipper 1, Vers 1, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Kolosser 1, Vers 1, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Und warum sind sie heilig? Nicht, weil sie etwas Besonderes geleistet haben. Sie haben das ja mitbekommen, am 27. April nächsten Jahres soll Papst Johannes Paul, der verstorbene Papst Johannes Paul II., heilig gesprochen werden. Und mit ihm zusammen gleich noch Johannes der 23., ein früherer Papst dazu. Warum? Die katholische Kirche hat da bestimmte Regeln, die waren beliebt. Die sind vor einiger Zeit schon selig gesprochen worden. Und wenn jemand heilig gesprochen werden will, dann muss man ihm in der Regel zwei Wunder nachweisen können. Bei Johannes Paul II. Haben sie die beiden Wunder angeblich gefunden. Er soll zwei Nonnen von schweren Krankheiten geheiligt haben. Bei Papst Johannes dem 23. haben sie nur ein Wunder gefunden, haben dann aber auf die Suche nach dem zweiten Wunder verzichtet, weil sie gesagt haben, es sei ja bekannt, wie tugendhaft er wäre. Also, die werden dann zu Heiligen erklärt am 27. April, weil sie beliebt sind, weil sie selig gesprochen wurden, weil sie ein bis zwei Wunder getan haben, weil sie tugendhaft waren. Im Neuen Testament geht das ganz anders. Wir werden nicht Heilige genannt, weil wir etwas Besonderes geleistet haben, sondern weil Jesus uns für heilig erklärt. Weil Jesus sagt, du gehörst zu mir. Du bist ausgesondert für mich. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich zu mir gerufen. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Und deshalb bist du heilig. Egal, was Menschen von dir sagen, egal, was dir an Sünden noch passieren wird in deinem Leben, du darfst immer zu mir kommen. Ich will dich immer mit meiner Vergebung beschenken. Du gehörst zu mir. Du bist ein Geliebter, du bist ein Berufener, du bist heilig. Und heilig, das ist nicht die moralische Qualität, die wir an uns selbst irgendwie haben und mühsam konservieren und immer wieder sauber putzen müssen, sondern heilig, das ist die Stellung, die er uns geschenkt hat. Von Anfang an. Und deshalb, und das ist so interessant, steht unser Heiligsein, sind wir Heilige, nicht erst am Ende unseres Christenlebens oder wir werden zu Heiligen erklärt 2 Jahre nach unserem Tod oder Jahrzehnte nach unserem Tod, wie das bei manchen Päpsten geschehen ist, sondern Jesus erklärt uns am Anfang, wenn wir zu ihm kommen, du bist heilig. Du bist jetzt mein Geliebter, mein Berufener, mein Heiliger, meine Heilige. In dem Moment, wo du zu Jesus kommst, bist du heilig. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Sondern das schenkt er dir. Das gehört zur umfassenden Ausrüstung dazu. Aber das ist auch wichtig, in dem Moment, wo dir dieses Geschenk bewusst wird, da hat es dann auch umfassende Konsequenzen für dein Verhalten. Wer sich das wirklich klar macht, er hat mich heilig gesprochen, er hat mich beschlagnahmt, er hat mich beschenkt mit all dem. In dem Augenblick kannst du nicht mehr so weiterleben, als würdest du dir selbst gehören. Das ist genauso, wie es Johannes beschreibt in 1. Johannes 3, wenn uns das klar wird, dass wir als Kinder geliebt sind, bedingungslos, ohne dass wir irgendetwas dazu beitragen wollten oder könnten. Was folgt dann daraus? Das ist so klar, wie er das formuliert. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und dann in Vers 3 sagt er, wie lebt man jetzt damit? Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das heißt, wer diese Hoffnung hat, wer davon lebt, der kann nicht mehr einfach so weiterleben wie bisher. Sondern der will jetzt auch versuchen, als Heiliger zu leben, dass er erkennbar wird als Heiliger. Der will jetzt auch versuchen, rein zu leben. Das heißt, im Gehorsam vor Jesus zu leben. Und dann merken wir, dass wir uns wieder verunreinigt haben und dann kommen wir schnell zu ihm und sagen, Herr, mach's wieder rein. Vergib es, bitte vergib es. Und hilf mir, immer mehr als der zu leben, zu dem du mich erklärt hast. Und wohlgemerkt, ich sage das am Schluss nochmal, diese umfassende Ausrüstung, Geliebte, Berufene, Heilige, die ist vollkommen geschenkt. Und darum ziert das nicht nur ein paar besonders gereifte Christen in Rom und ein paar besonders weit fortgeschrittene Christen in Hannover und Umgebung, sondern Paulus schreibt es ausdrücklich uns allen zu, die wir zu Jesus gehören. Ihr seid Geliebte, ihr seid Berufene, ihr seid Heilige in Christus. Und man kann sich vorstellen, wie einige sich die Augen gerieben haben von den Römern, als sie das lasen. Kann das denn sein? Meint er wirklich uns? Und wie um den letzten Zweifel zu zerstören, erinnert Paulus sie am Ende noch einmal an die Quelle, aus der sie dieses Geschenk erhalten haben, nämlich die Gnade. Die Gnade ist unverdienbar und sie ist auch unverlierbar. Gnade sei mit euch. Dieselbe Gnade, die mich zum Apostel gemacht hat, Vers 5, ist die Gnade, die euch und mich zu Heiligen gemacht hat, zu Geliebten gemacht hat, zu Berufenen gemacht hat. Gottes freies Geschenk, für das Jesus bezahlt hat mit seinem Opfertod am Kreuz. Und diese Gnade, die hat nicht nur den Anfang bestimmt, sondern sie wird bei euch bleiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und diese Gnade wird euch schenken, was unermesslich kostbar ist, nämlich den Frieden mit Gott. Ein gutes Gewissen, dass du weißt, ich bin bei Gott geborgen, dass du weißt, ich lebe aus seiner Vergebung, dass du weißt, ich bin bei ihm zur Ruhe gekommen, weil er mein ganzes Leben in seiner Hand hält und weil er mich sicher ans Ziel bringen wird und sicher in den Himmel bringen wird. Und weil durch Jesus und seine Vergebung und seine Gnade mein Verhältnis zum Vater im Himmel in Ordnung ist. Ich darf ruhen in diesem Frieden, dass Jesus durch seine Gnade alles gut gemacht hat. Ich darf ruhen in dieser Freude, dass ich sein Geliebter bin, sein Berufener, sein Heiliger. Das ist wahrhaft eine umfassende Ausrüstung. Bitte, bitte nehmen Sie diesen Text mit. Und vielleicht, wenn morgen früh die Woche wieder losgeht, dann schlagen Sie am besten nochmal dieses Kapitel auf. Und streichen Sie sich das ganz dick an, diesen umfassenden Auftrag. Diesen umfassenden Auftrag mitzuwirken, dass der Glaubensgehorsam zu allen Heiden kommt. Und dann wollen wir fragen, Herr, wie kann ich mitwirken? Wie kann ich in dieser Woche mitwirken, dass dieser umfassende Auftrag erfüllt wird? Und dann gehen wir weiter bis zu Vers 7 und dann sehen wir diese umfassende Ausrüstung. Und dann sagen wir, Herr, ich danke dir, dass das auch für mich gilt. Ihr Lieben, möge Gott es uns schenken, dass wir wieder zu staunen lernen über diese wunderbare Ausrüstung. Möge Gott es uns schenken, dass wir wieder sprachlos werden vor Glück und vor Dankbarkeit für seine unfassbare Gnade, dass wir wieder sprachlos werden. Und möge Gott es geben, dass wir über seine Vaterliebe wieder so staunen können, als würden wir sie zum ersten Mal in unserem Leben begreifen und entdecken. Wie jenes Mädchen, das als Pflegetochter in der Familie eines älteren Freundes aufgenommen wurde. Sie kam aus ziemlich zerrütteten Verhältnissen und er hat immer versucht, ihr deutlich zu machen, dass Gott unser Vater werden will. Und sie hat es nie verstanden und sie hat gesagt, warum Gott Vater? Ist er immer besoffen? So kannte sie es nur von ihrem Vater. Kurze Zeit später war die Familie zu einer Freizeit unterwegs. Er fuhr den Bulli, die Pflegetochter durfte ans Steuer des kleineren Wagens. Der kleinere Wagen vorweg, der Bulli hinterher. Und sie fahren auf einen Stau zu, die Pflegetochter passt einen Moment nicht richtig auf und rammt mit dem kleinen Wagen das vorausfahrende Fahrzeug. Und der Bulli kann gerade noch bremsen. Und mein Freund rennt zu dem kleinen Wagen, dem Mädchen ist nichts passiert, aber sie sitzt kreidebleich hinter dem Steuer und zittert vor Angst am ganzen Körper. Was wird jetzt kommen? Und mein Freund sieht sein kaputtes Auto, er sieht die bibbernde Pflegetochter. Und dann sagte ihr ganz ruhig, macht nichts, du, das kann jedem passieren. Und die kann es gar nicht fassen. Und später sagt sie, jetzt weiß ich, was ein Vater ist. Mein Vater hätte mich halb totgeschlagen. Und dann war es ihm vielleicht dazu erklären, wer ist Gott, der Vater, der uns vergibt durch Jesus. Und als mein Freund uns das erzählte, fügte er hinzu, als ich wieder zur Ruhe kam, da habe ich zu meinem Jesus gesagt, Herr Jesus, warum musste diese Lektion so teuer sein? Kurze Zeit später bekamen sie eine Spende von Christen. Und Gott fügt es so, dass der Betrag, den sie bekamen, obwohl die das gar nicht so genau wissen konnten, nicht nur die Reparatur deckte, sondern auch ziemlich genau die Zusatzkosten für die Rückstufung der Versicherung. Und da hat mein Freund gesagt, Jesus, entschuldige meinen Kleinglauben. Offensichtlich ist dir diese Lektion so wichtig, dass du dich so umfassend darum gekümmert hast. Erst hatte die Pflegetochter etwas von der Liebe des Vaters begriffen und dann hatte unser Freund selbst wieder neu darüber gestaunt, wie liebevoll und wie treu unser Herr sich um seine Leute kümmert. Und so will er sich auch um uns kümmern. Wir sind durch Jesus Geliebte. Wir sind Berufene. Wir sind Heilige. Und so lasst uns aus Dankbarkeit für seine Ehre leben, für seinen großen Namen. Amen.